Wir haben zu Hause einen relativ großen Garten und da kann ich einen ganzen Tag im Garten arbeiten. Wisst ihr, wie viel Stress das für mich ist? Null. Ich fahre ziemlich viele Kilometer. Wenn die Autobahn einigermaßen frei ist, habe ich null Stress auf den Straßen. Wisst ihr, wann Stress beginnt? Immer da, wenn wir mit der Zeit jonglieren, dann kriegen wir Stress. Wenn deine To-Do-Liste, die du vielleicht geschrieben hast oder innerlich hast, imaginär, und du weißt, du arbeitest die Punkte ab und am Ende des Tages bleibt zu viel stehen. Weißt du, was du dann machst? Du nimmst die Dinge von diesem Tag und packst sie mit drauf auf der Liste für den nächsten Tag. Und dann sitzt du da und überlegst du, und während du überlegst, bist du schon müde, obwohl du noch nicht mal angefangen hast. Von den vielen Dingen, die du noch erledigen musst, von denen du weißt, du wirst sowieso nicht alles schaffen können. Und das sorgt für Stress. Aber wie? Enorm. Einige von uns werden krank dabei. So dieser Dauerstress führt zu einer Dauermüdigkeit. Nun, das Problem ist, wenn du so unter Stress gerätst, kannst du nicht mehr schlafen. Der Kopf denkt einfach weiter. Du möchtest gerne zur Ruhe kommen, geht aber nicht. Viele von uns haben Familie. Ich habe den Eindruck, meine Kinder wollen gar nicht, dass meine Frau sich hinsetzt. Denn soweit sie sitzt, Mama, könntest du, oder irgendwas ist wieder, und das machen sie genauso mit mir, sie ertragen es gar nicht, wenn Eltern in Ruhe sitzen. Vielleicht haben Kinder so eine Allergie dagegen. Auf jeden Fall haben wir einen Dauerstress, weil es ständig irgendwas zu tun gibt und wir fangen an, mit den Dingen zu jonglieren und irgendwann merken wir, wir schaffen es einfach nicht. Wir kommen nicht hinterher. Wir fühlen uns eigentlich wie so eine ausgepresste Zitrone. Eigentlich wollen wir nur ein erfülltes Leben. Aber anstatt eines erfüllten Lebens haben die meisten von uns nur ein volles Leben. Ein viel zu volles Leben. Kein erfülltes Leben. Das wollen wir gerne. Wir wollen gerne erfüllt sein, aber wir haben nur ein volles Leben. Und das sorgt für ziemlich viel Stress. In meinem Telefonat sagt ein Freund, ich höre jetzt mit manchen Sachen im Berufsleben auf. Und der andere sagt, ja, aber wieso, läuft doch gerade bei dir. Und er sagte, ja, aber ich möchte auch ein bisschen Zeit zum Leben haben. Ein bisschen Zeit zum Leben. Das heißt, in diesem Hamsterrad ständig zu sein, immer nur zu funktionieren, immer nur zu funktionieren. Und man hat das Gefühl, man kommt ja nicht voran. Ist ja nicht unbedingt Lebenserfüllung und auch nicht Lebensglück. Vielleicht sollten wir einige Dinge aus unserem Leben ausmisten. Vielleicht weniger tun, weniger volles Leben und mehr erfülltes Leben. Wir müssen immer davon ausgehen, dass unsere Zeit, die wir haben, ziemlich begrenzt ist. Habt ihr schon mal gehört, wenn jemand einen 50. Geburtstag hat, gratuliere, du hast die Hälfte geschafft. Das ist ja fett gelogen, oder? Wie viele 100-Jährige kennst du denn? Nein, mit 50, da sind 2/3 um. Das heißt, dir bleibt noch 1/3, nur noch so ein kleiner Rest. Und das ist noch fraglich, ob du den überhaupt erlebst. Das ist deine Realität. Also wenn du 50 bist, hast du mit dem Rest zu tun. 1/3. Wenn du heute hier sitzt und du kratzt langsam an die 70, dann musst du wissen, bald ist vorbei. Wir zu Hause haben so ein Brettspiel, so eine Kiste mit Brettspielen. Vielleicht die meisten kennen das nicht mehr, die Jüngeren. Dame und Mensch, ärger dich nicht und so weiter. Und wenn wir dann als Familie fertig gespielt haben, wisst ihr, was dann passiert? Alles kommt in die Kiste. Und so geht's dir auch. Und mir auch. Wenn das Spiel hier vorbei ist, kommen wir in die Kiste. Ernüchternd, ne? Überhaupt nicht schön. Also, wisst ihr was, ich habe nicht unbedingt Angst vor dem Tod, aber vom Sterben schon. Als Evangelist sollte man ja immer so ein Glaubensheld sein, aber wer will schon sterben? Und dann noch die Frage, wie fühlt es sich an? Andere haben nicht nur Angst vom Sterben, die haben Angst, lebendig begraben zu werden und denken dann, hoffentlich passiert mir das nicht. Solche Ängste haben Menschen. Egal, ob sie realistisch sind oder nicht, aber die sind ja da. Ich meine, zum Glück müssen wir das nur einmal durchmachen, aber das eine Mal ist eigentlich schon zu viel. Sterben. Zeit als begrenztes Geschenk sehen. Also wenn Zeit ein begrenztes Geschenk ist und die Bibel sagt 70, 80 Jahre, dann ist vorbei. Das heißt, die über 80, die sind schon in der Nachspielzeit. Kennt ihr das vom Fußball? Die eigentliche Zeit ist schon um. Es gibt noch Nachspielzeit, kann auch sehr spannend sein. Nur die Frage ist, wir kriegen ja nichts wiedererstattet. Auch die Zeit, die wir verplempern, kriegen wir nicht wiedererstattet. Die Zeit, die wir vielleicht zu viel gearbeitet haben, kriegen wir nicht wiedererstattet. Es läuft einfach und es ist nicht wie bei irgendeinem Telespiel, dass wir nochmal anfangen können, immer von vorne. Nein, das Leben ist einmal und dann ist es endlich und dann ist es hier vorbei. Ein volles Leben, wenig erfülltes Leben. Hast du schon mal überlegt, an den ersten Seiten der Bibel, da wird ja davon gesprochen, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und dann heißt es, aus Abend und Morgen wurde der erste Tag. Und dann wieder, aus Abend und Morgen wurde der zweite Tag. Aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Und wenn du das immer wieder so liest, denkst du es eigentlich, es ist ja irgendwie falsch geschrieben, oder? Es müsste doch heißen, aus Morgen und Abend. Aber der hebräische Tag beginnt nicht mit dem Morgen, sondern mit dem Abend davor. Also ab abends, 18 Uhr, beginnt der nächste Tag. Das heißt, du startest den folgenden Tag mit der Ruhe, mit dem Ausgeruhtsein, nicht mit der Arbeit. Der erste Tag überhaupt, ein Sabbat, ein Ruhetag. Gott schenkt uns einen extra Tag in der Woche, wo wir zur Ruhe kommen können. Wir haben ja den Sonntag, also die Christen feiern den Sonntag. Warum ein Sonntag? Weil Jesus Christus an einem Sonntag auferstanden ist. Quasi feiern wir immer das kleine Ostern jede Woche, die kleine Auferstehung. Und an dem Tag haben wir besonders viel Zeit, dem Herrn zu begegnen und besonders viel Zeit auch mal zu reflektieren und für die eigene Familie. Im Alten Testament haben wir so ein schönes Bild. Gott befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten und dann führt er sie ganz sicher durch die Wüste, tagsüber mit einer Wolkensäule und abends mit einer Feuersäule. Und immer wenn die Wolkensäule oder Feuersäule stehen geblieben ist, was tat das ganze Volk? Sie blieben auch stehen. Und wenn die Wolke weitergegangen ist, durften sie hinterher. Das heißt, das ganze Volk Israel wusste, wann es Pause machen muss. Die meisten von uns haben eine Uhr um das Handgelenk oder eben im Handy und schauen immer darauf. Die eigentliche Uhr, das haben Mönche erfunden im 14. Jahrhundert. Und wisst ihr warum? Die Uhr läutete und dann wussten sie, jetzt ist es nicht Zeit zum Arbeiten, sondern um Pause zu machen, um zur Ruhe zu kommen, um zu beten. Wir in Deutschland, wir waren die dann, die das in einen Turm eingebaut haben, damit jeder die Uhrzeit sehen kann. Aber wir nutzen die Zeit nicht, um Pause zu machen, sondern wir nutzen die Zeit, um gejagt zu werden. Dass wir immer ja wissen, wir sind immer zu spät dran. Wir schaffen es nie, mit allem fertig zu werden. Und die Zeit läuft gnadenlos weiter. Aber dafür ist es eigentlich gar nicht gegeben. Wir sollten zwischendurch Pause machen. Denn was wir wissen müssen, und das lehrt uns die Autobahn, denn da gibt es immer so schöne Schilder, Eile tötet. Hast du das schon mal gelesen auf der Autobahn? Eile tötet. Das stimmt. Eile tötet. Nicht nur, dass wir Unfälle machen, die tödlich sind, sondern Eile tötet auch alle Beziehungen. Eile tötet alle Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Menschen. Ja, wir vergessen uns ja selber, wir bleiben ja selber auf der Strecke. Wenn ich das zu Hause so erlebe, wir stehen morgens früh auf, wir machen das, was wir machen müssen, und dann geht es immer weiter. Und scheinbar wiederholt sich das immer wieder. Du wäschst ab, die Frauen kochen, waschen ab, essen, wieder das Gleiche, und das gefühlt so 10-mal am Tag. Gefühlt. Und nächsten Tag wird es ja nicht anders. Das heißt, du bleibst immer in der gleichen Mühle, und wenn du dann gestresst bist und gejagt bist und dein Tag nur durchgetaktet ist und du hast kaum Zeit mal aufzuatmen, geht alles kaputt. Du wirst nervös, du kriegst Hautaufschlag, du kriegst Schwierigkeiten, wirst krank. Tinnitus und ich weiß nicht, was es alles gibt, bis hin, dass wir einen Nervenzusammenbruch kriegen. Eile tötet alle Beziehungen. Stell dir vor, dass ein Mann holt seinen Freund, der ihn mal besuchen kommt, ab vom Flughafen. Und er hat sich gerade ein schönes neues Auto gekauft mit nicht wenig PS. Der Freund kommt, packen die Koffer ein, dann fahren sie langsam vom Flughafen runter und rauf auf die Autobahn. Und dann fahren sie 120, 130, 140, unterhalten sich dabei. Sobald das Auto 200 erreicht, wisst ihr, was im Auto passiert? Achte mal drauf. Da gibt es kein Gespräch mehr. Ab Tempo 200 redet keiner mehr im Auto. Weil es einfach zu schnell ist. Da führt man keine Gespräche mehr. Wenn man zu schnell lebt, gehen unsere Beziehungen kaputt. Auch die Beziehung zu Gott, weil wir die anderen Dinge einfach zu wichtig nehmen. Das sind dann unsere Götzen. Wir versündigen an Gott, weil wir ihm nicht mehr die erste Stelle in unserem Leben geben. Und wir nehmen alle Dinge, bewusst oder unbewusst, viel zu wichtig. Es gibt kein Gespräch mehr. Und wir werden krank und gehen innerlich kaputt. Unser Leben ist schneller, als unsere Seele wachsen kann. Unser Leben ist schneller, als unsere Seele wachsen kann. Jemand hat mich mal gefragt, Angelo, wie kann ich denn richtig fasten? Ich sage, am besten fastest du, wenn du alles, was im Haus einen Knopf zum Ausschalten hast, auch wirklich ausmachst. Damit kannst du anfangen zu fasten. Denn beim Fasten geht es ja darum, für keinen anderen Zeit zu haben, als für den lebendigen Gott. Und wenn ich da ständig am Telefon bin oder im Computer rumgoogle oder irgendwas, finde ich die nicht. Es geht nicht in erster Linie um das Essen. Natürlich geht es auch darum. Aber wisst ihr, wir brauchen mehr Zeit, um gesund zu werden. Sonst leiden wir früher oder später irgendwann alle einen Nervenzusammenbruch, weil unser Leben schneller ist, als unsere Seele wachsen kann. Und Körper und Seele sollten eigentlich immer in Einklang sein. Das heißt, unser äußerer Mensch und unser innerer Mensch müsste eigentlich immer parallel zueinander stehen. Jetzt seht mal, hier habe ich zwei Stifte, zwei Farben. Jetzt sagen wir mal, der blaue Stift, das ist unser äußerer Mensch, und der rote Stift, das ist dein innerer Mensch. Blau, äußerer Mensch, rot, innerer Mensch, äußerer Mensch. So. Hoffentlich habe ich das nicht vertauscht. Na, wir werden es gleich sehen. Blau ist schwarz, war nur eine blaue Kappe dran. Na okay, Jetzt schaut, wenn der schwarze Stift jetzt unser äußerer Mensch wäre und der rote unser innerer Mensch, dann würde beides noch gut miteinander passen. Und das ist wirklich eine Kurve, du stehst morgens auf, machst deine Aufgaben, arbeitest und tust und machst und alles läuft soweit. Aber dann gibt es einen Punkt, dass deine Seele einfach streikt. Und dein äußerer Mensch macht einfach weiter. Und an der Stelle hier, da wirst du krank. Da fängt an, deine Seele zu weinen. Dann hast du auf einmal Angstgefühle. An diesem Punkt wirst du merken, du willst gar nicht mehr. Du streikst, dein Körper macht Dinge, die du dir nicht erklären kannst. Fängst an, mit Augenbrauen zu zucken, Verfolgungswahn und ich weiß nicht was. Ich kenne erwachsene Männer, die können nicht mehr in ihr eigenes Auto steigen und losfahren. Sie sind von der Psyche her nicht mehr dazu fähig, weil man ständig schneller gelebt hat, als die Seele wachsen kann. Man kommt einfach nicht mehr hinterher. Leben am Limit. Wisst ihr, ich glaube, bei jedem gibt es Zeiten, da kann man am Limit leben. Aber es sollte nicht ständig so sein. Ich möchte uns etwas lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 38. Es geschah aber, als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Hier wird von Jesus gesprochen. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn in ihr Haus auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, um ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus aber antwortet ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um vieles. Eines aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das ihr nicht genommen werden wird. Martha, das ist eigentlich eine vorbildliche Frau. Hier heißt es, sie nahm Jesus in ihr Haus auf. Wir würden jetzt sagen, sie hat sich bekehrt. Und dann geht es noch weiter, nicht nur, dass sie sich bekehrt hat, sie fing an, Jesus zu dienen. Und wisst ihr, solche Geschwister, da freut sich jeder Gemeindeleiter drüber. Der Mensch bekehrt sich und dann fragt er, was kann ich eigentlich für Jesus tun? Und dann gibst du ihm gerne Aufgabe und dann geht er seinen Weg. Prima. Martha fängt an, Jesus zu dienen. Sie arbeitet viel. Vielleicht war sie wirklich dieser typische Mensch, der nicht Nein sagen kann und viel tut. Ständig etwas macht, hilfsbereit, fleißig, aufopfernd. Menschen, die viel arbeiten, Menschen, die ständig schneller leben, als sie wachsen können, die ein volles Leben haben, aber kein erfülltes Leben, die werden schnell einsam. Ist dir das mal aufgefallen? Die werden ziemlich einsam. Die werden auch nicht unbedingt gemocht. Diese Frau hier ist sehr einsam. Ist dir schon mal aufgefallen bei dieser Bibelstelle, vielleicht kennst du sie, dass Martha nicht einen einzigen Satz mit ihrer Schwester Maria wechselt? In dieser ganzen Geschichte sprechen die zwei Schwestern nicht ein Wort miteinander. Man ist so beschäftigt, dass man alle Beziehungen im Leben kappt. Du redest mit deiner Schwester nicht mehr, mit deinen Brüdern nicht mehr, mit deinen Eltern nicht mehr. Du redest in deiner Ehe nicht mehr und die Ehe geht kaputt. Und wer hat daran Schuld? Wir leben schneller, als unsere Seele wachsen kann, als unsere Beziehungen es tragen können. Nach dem Jagen eines erfüllten Lebens stehen wir nachher am Ende alleine da. Das war ein einsamer Mensch. Menschen, die viel tun, die werden mit der Zeit überheblich. Achtet mal drauf, das ist in der Gemeinde genauso. Da gibt es ein paar, die tun immer alles. Und natürlich könnten die anderen auch mal was machen. Das wäre auch schöner, wenn es gemeinsam wäre. Aber es gibt dann auch spezielle Menschen, die sagen, ja, guck dir doch mal den Rest an. Also so viel Faulheit, das erträgt man ja kaum. Martha redet zu Jesus. Wir würden jetzt sagen, sie betet. Aber dieses Gebet ist nichts als eine Anklage gegenüber ihrer Schwester. Mit der selber spricht sie gar nicht. Sie spricht mit Jesus über die Schwester und aber auch nichts Gutes. Sondern sie sieht sich als die einzig Wahre an, die alles richtig macht, die sich gerade aufopfert für Jesus. Und jetzt sagt sie also Jesus, eigentlich klagt sie Jesus auch noch. Sag mal, sagst du denn gar nichts zu der? Die soll doch auch mal mit anpacken. Mach doch mal was, Jesus. Kann doch nicht sein, dass ich nur hier arbeite. Sie überhebt sich über ihre Schwester, die in ihren Augen nichts anderes als faul ist. Und diese Überheblichkeit, das ist eine schlimme Sünde. Stolz ist quasi die erste Sünde, die uns überhaupt begegnet. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Es gibt so viele stolze Gemeinden. Und wir vergessen, dass wir aus der Gnade leben, oder? Wir neigen alle dazu, wenn du zu uns in die Gemeinde kommst, wenn du reingehst, direkt an der Tür, da steht drauf, nur für Sünder. Damit ist klar, für wen diese Gemeinde dort steht. Die Gemeinde steht nur für Sünder. Nur für Menschen, die es selber nicht schaffen. Da hat keiner einen Grund, den anderen in irgendeiner Weise überheblich um die Ecke zu kommen. Das ist einfach nicht drin. Das Recht haben wir gar nicht, weil wir aus der Gnade leben. Ein Anschlag auf die Technik. Sag mal, könntet ihr eine Bibelstelle einblenden? Matthäus 1, Vers 1 bis 17. Ist das möglich? Das ist die Bibelstelle, die alle lieben. Dankeschön. Seht mal, das ist mit das Ermutigendste, was die Bibel zu bieten hat. Das Geschlechtsregister. Das ist das Spannendste überhaupt, was du im Neuen Testament mitlesen kannst. Das ist allerdings auch das, was du immer umblätterst, wenn du daran kommst. Du liest die Geschlechtsregister, oh, schnell weiter. Wen interessiert das? Wessen Vater wer war? Und dann diese ganzen Namen, die wir gar nicht aussprechen können. Das Buch der Vorfahren Jesu Christi, der ein Sohn Davids ist, des Sohnes Abrahams. Abraham ist der Vater von Isaak, Jakob war der Vater von Juda und seine Brüder und so weiter. Und du liest das und du liest das und wenn du dann dich zwingst, weil du gehorsam sein willst und alles mal gelesen haben willst, bist du froh, wenn du endlich damit durch bist. Und wir haben gar nicht kapiert, um was es dort geht. Dann seht mal, hinter all diesen Namen steht eine Geschichte. Und das ist die Geschichte der Familie des Herrn Jesus. Es gibt nur einen prägnanten Unterschied zwischen uns und ihm. Du hast Familienmitglieder, für die du dich vielleicht schämst. Oder du bist das Familienmitglied, für die sich alle anderen schämen. Das kann ja auch angehen, dass du das schwarze Schaf bist. In unserer Familie war ich auch so ein schwarzes Schaf. Wir waren eine Clique von Jungs und der Schlimmste davon war ich. Da heißt es hier, Abraham. Abraham hat zweimal seine eigene Frau für Geld einen anderen Mann überlassen. Das ist ja nicht schön, oder? Ich darf das mal hier so sagen. Juda hatte ein Kind mit seiner eigenen Schwiegertochter. David, der mochte die Bathseba so gern, obwohl die verheiratet war, ließ den Mann dann umbringen und hat sie dann genommen. Ich meine, möchtest du so einen Gemeindeleiter haben wie David, der am Sonntag dann die schönen Psalmen singt und so und am Samstag, naja, was er da gemacht hat, ist nicht schön. Das Problem ist, wir haben solche Leute in unseren Familien, aber wir haben sie uns nicht ausgesucht. Wir sind einfach da hineingeboren worden. Jesus hat sich aber diese Familie ausgesucht vor Grundlegung der Welt. Und am Ende dieses Geschlechtsregisters, da steht der Name Jesus Christus. Als ob er uns sagen möchte, schaut her, das ist meine Familie. Das sind alles Menschen mit schiefhängenden Heiligenscheinen und ich stehe zu ihnen, ich schäme mich nicht für sie. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn da dein und mein Name auftauchen würde, wir würden da gar nicht auffallen. Weil wir auch solche Menschen sind, die nicht alles richtig machen. Die Bibel sagt, wir sind allesamt Sünder. Und der Herr Jesus freut sich dann, wenn du zu seiner Familie gehören kannst. Martha war nicht nur einsam, sie war auch überheblich über ihre Schwester, die in ihren Augen alles falsch gemacht hat. Wir haben kein Recht, über Menschen zu richten. Wir haben das Recht, Menschen zu lieben. Und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen zu lieben, auch die, die uns quer sind. Dann können wir dafür beten, Herr Jesus, schenk mir Liebe für diese Person. Als ich mich bekehrt habe, gab es einen Bruder in der Gemeinde, den mochte ich überhaupt nicht. Das war so ein kleiner Angeber. Der war auch noch sehr erfolgreich. Und nur wenn ich ihn gesehen habe in der Bibelstunde, und dann waren wir auch noch in einem Hauskreis, ich konnte ihn einfach nicht ab. Es ging einfach nicht. Und dann fing ich an zu beten, Herr Jesus, bitte schenk mir Liebe zu ihm. Und bis dahin hatte ich noch keine eigene Bibel. Wisst ihr, wer mir meine erste Bibel geschenkt hat? Genau. Dieser Bruder mit einer ganz liebevollen Widmung. Und wisst ihr, ab da war das Eis gebrochen, alles war vorbei. Wenn ich keine Liebe habe, dann darf ich doch dafür beten, Herr Jesus, schenkt sie mir. Aber ich habe nicht das Recht, Menschen zu verurteilen. Martha war einsam und überheblich und sie hat schon lange den Stab über ihre Schwester gebrochen. Und sie hat nicht kapiert, dass Jesus nur für die gekommen ist, die es selber nicht schaffen. Die Antwort des Herrn war auch nicht so wirklich nett zu ihr. In Vers 41, wenn man es genau übersetzen würde, da sagt Jesus zu ihr, Martha, Martha, du machst dir viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts. Ja, stell dir mal vor, jetzt stirbst du irgendwann. Wenn du Glück hast, bekommst du so einen Grabstein. Und als Inschrift würde darauf stehen, viel Lärm um nichts. Wäre das nicht schade? Das wäre doch schade, wenn dein ganzes Leben so beurteilt werden würde. Du hast dir viel Mühe gemacht, du hast viel gemacht, du hattest ein wahnsinnig volles Leben, aber es war viel Lärm um nichts, jetzt ist es vorbei. Leben ist doch viel mehr als das, was wir tun oder erreichen können. Zeit ist ein begrenztes Geschenk Gottes. Viel Lärm um nichts. Lesen wir nochmal einen Bibelvers aus dem Alten Testament, drittes Buch Mose, Kapitel 19. Ihr merkt gerade so, drittes Buch Mose, das ist das Buch, was auch nicht so sehr geliebt wird, aber trotzdem stehen da Dinge drin, die ganz wichtig für uns sind. Drittes Buch Mose, Kapitel 19. Vers 9 und 10. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du nicht alles bis zum äußersten Rand des Feldes abernten. Auch nicht deiner Ernte keine Nachlese halten, auch sollst du in deinem Weinberg weder Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren deines Weinbergs auflesen, sondern den Armen und den Fremden sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Leben am Limit. Jetzt, wenn du das liest, dann sagt uns Gott nichts anderes, als dass wir das Feld nicht bis ans Limit abernten müssen. Und dieses Feld, das ist deine Lebenskraft, das ist dein Seelenleben. Und du sollst nicht bis ans Limit deiner Kraft gehen, nicht immer bis an den Rand deiner Kräfte gehen, um das Letzte aus uns herauszupressen, sondern wir sollen lernen, Dinge einfach stehen zu lassen. Das fällt uns so schwer. Aber es ist so wichtig, dass du lernst, und ich auch, dass wir Dinge stehen lassen. Denn wenn wir Dinge stehen lassen, dann gibt es andere, die diese Aufgabe tun können. Und dann schaffen wir damit auch noch Möglichkeiten für andere. Wir sollten nicht immer bis ans Limit gehen. Wir sollten Dinge stehen lassen. Nicht nur hinterherjagen, um ein Jahr volles Leben zu haben. Nein, wir sollten lernen, zur Ruhe zu kommen, um das Leben so zu genießen, wie Gott sich das gedacht hat. Und der Mann, die Frau zu werden, die er sich ausgedacht hat vor Grundlegung der Welt. Und dann kannst du auch das Leben genießen und dann kannst du auch wieder Zeit haben für andere. Und das ist so viel mehr wert, denn unser Leben besteht vor allen Dingen aus Beziehungen. Zu uns selber, zu anderen, aber auch zu Gott. Und am Ende des Lebens, wenn wir keine Beziehung zu Jesus haben, dann bleiben wir für immer verloren. Und diesen Zustand, verloren zu sein, das nennt die Bibel Hölle. Wisst ihr, das Schlimme an der Hölle ist die ewige Trennung von Jesus Christus, der dich liebt. Aber das Leben mit Jesus beginnt nicht nach dem Tod, sondern mit der Entscheidung, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und das nennen wir Bekehrung. Und dazu braucht es erstmal einen Stopp, dass du stille stehst vor ihm und ihm deine Sünde bringst. Sag, Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Egal was es war, er vergibt sie dir gerne. Denn Jesus sagt es mehr als einmal sehr deutlich. Ich bin gekommen für die Sünder und nicht für die Gerechten. Die Kranken bedürfen des Arztes. Und er ist dein Arzt für dein Leben. Die Dinge, die kaputt gegangen sind, die will er wieder heilen. Er möchte, dass du wieder ein geheilter Mensch wirst, von innen nach außen. Aber ohne ihn werden wir das niemals packen. Wir werden dieses Gleichgewicht niemals finden. Wir brauchen ihn, um Mensch zu sein, denn der Mensch ist darauf angelegt, eine Beziehung zu Jesus zu haben, zu Gott zu haben. Gott ist unser eigentliches Lebenselement. So wie der Vogel die Luft braucht und Fische das Wasser, so brauchen wir Gott, um Mensch sein zu können, um leben zu können, um ein erfülltes Leben zu haben. Deswegen sagt der Herr Jesus so einfach in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich will euch erquicken, heißt es dort. Ich will euch neue Kraft geben. Und wenn du merkst, das Leben ist eigentlich bei dir viel zu schnell und an manchen Punkten schon kaputt gegangen und du hast manche Dinge auch vor die Wand gefahren, dann bitte komm heute zu Jesus, wenn du dich selber als Sünder siehst, wenn du dich selber als ein Mensch siehst, der viel zu schnell gelebt hat und gar keine Beziehung mehr zu ihm hast, dann bitte komm heute Abend. Komm zu Jesus so, wie du bist. Wisst ihr, manche denken ja sogar, auch wenn ich mich bekehre, dann muss ich ja erstmal besser werden. Dann muss ich mich ja erstmal verändern. Dann kann ich mich bekehren. So wie ich bin, bin ich doch viel zu schlecht. Sag mal, wann muss ein Mensch zum Arzt? Wenn er krank ist. Keiner sagt doch, also jetzt bin ich ja krank. Was denkt denn der Arzt von mir? Da kann ich doch nicht hin. Nein, gerade weil du krank bist, musst du doch dahin. Wann gehst du denn zum Friseur? Ja, wenn die Haare zu lang sind. Keiner sagt doch, oh, jetzt sind die Haare zu lang. Was denkt er denn von mir, dass ich ungepflegt bin? Ich gehe doch nicht so zum Friseur. Ja, gerade deswegen brauchst du den doch. Und wenn du das Leben gar nicht mehr schaffst, wenn du merkst, du bist viel zu schnell und Dinge passieren in deinem Leben, die du gar nicht so geplant hast und du hast manchen Karren vor die Wand gefahren, dann brauchst du Jesus. Du brauchst einen, der dir all deine Schuld vergibt und dich aufnimmt in seiner Familie. Und genauso wie in Matthäus 1 sagt er, du gehörst zu meiner Familie, ich stehe zu dir und ich schäme mich keine Sekunde für dich. Und mit all denen ist er ans Ziel gekommen. Und mit dir und mit mir auch. Aber die Entscheidung, stehen zu bleiben, umzukehren, sich zu bekehren, die musst du heute Abend treffen. Die kann nicht ich für dich treffen. Die musst du treffen. Und es ist eine Einladung, die kannst du annehmen oder ablehnen. Du kannst heute Abend sagen, es war eine schöne Predigt, hat mir gefallen und du gehst dann nach Hause, ohne dich zu bekehren. Dann gehst du als verlorener Mensch nach Hause. Wenn du allerdings heute Abend zu Jesus kommst, dann wird er das Wunder tun, dass er aus einem Menschenkind ein Gotteskind macht. Und das kann nur er. Und durch seinen Heiligen Geist wird er dich führen und leiten und dir zeigen, wann du stehen bleiben sollst, wann du Pause machen sollst. Und er wird dir auch zeigen, welche Dinge aus deinem Leben raus müssen, damit du endlich wieder ein bisschen befreiter bist und nicht nur ein volles, sondern ein erfülltes Leben hast. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in Fülle zu geben. Und diese Fülle, die kannst du erleben und weitergeben, wenn du dich entschieden hast, mit Jesus unterwegs zu sein. Und diese Beziehung zu Jesus, die wird so stark sein, dass selbst der Tod sie nicht blockieren kann. Denn am Ende steht die Auferstehung, steht der Himmel, nicht der Tod. Gott gebe dir Gnade, heute Abend die richtige Entscheidung zu treffen. Wisst ihr, ich bin ja Abend für Abend in diesem Seelsorgerraum. Und einige haben sich schon entschieden. Ich bin froh darüber. Aber ich glaube, es sind viel mehr da, die gerne möchten, aber noch nicht den Mut hatten. Dann bitte komm doch heute Abend. Ist doch völlig egal, was die anderen darüber denken. Komm heute Abend zu Jesus. Komm doch als Ehepaar zu Jesus. Ist doch das Schönste, wenn Ehepaare sich bekehren, wenn einer ganzen Familie quasi der Segen Gottes so übergeschüttet wird, ausgeschüttet wird in ihren Herzen. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Aber komm heute Abend. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich kann dich darum bitten. Lass dich versöhnen mit ihm. Tu Buße über deine Sünde und nimm Jesus auf. Und alle, die zu Jesus kommen, die wird er nicht hinausstoßen. Egal, was du im Leben gedacht, gesagt oder getan hast. Er ist für die Sünder gekommen. Nicht für die Vorbildlichen, nicht für die Gerechten, sondern für dich und mich. Wir singen jetzt noch ein Einladungslied. Und nach diesem Lied werde ich noch ein kurzes Gebet sprechen und dann werde ich da auf euch warten. Und dann dürft ihr gerne kommen. Und ihr dürft auch noch einen Moment warten und euch unterhalten und dann kommen. Das spielt gar keine Rolle. Kommt einfach rein. Ich nehme mir gerne Zeit heute Abend und andere auch. Und wir dürfen zu diesem Lied aufstehen.
Ich komme zu dir und ich steh vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue.
Martha, Martha, viel Lärm um nichts. Maria hat das gute Teil erwählt. Sie hörte zu, sie nahm sich Zeit um ihretwillen. Und ich hoffe, du tust das heute Abend. Du nimmst dir Zeit um deinetwillen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, hilf uns, Herr, dass wir uns Zeit nehmen, ruhig werden vor dir, stille werden, für unsere Sünde loswerden, ein neues Leben mit dir aus deiner Kraft beginnen können. Du kennst alle die, die dich noch nicht aufgenommen haben. Dann gib ihnen heute Abend die Kraft und den Mut, den sie brauchen, um eine Bekehrung zu erleben. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du sie nicht zur Ruhe kommen lässt, bis sie Frieden finden in dir. Amen.